Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Behind. Ich hoffe, dir geht es gut, trotz der schwierigen Zeit, in der wir uns jetzt gerade drin befinden. Aber gerade in diesem Podcast versuche ich natürlich, dich ein bisschen aus dem Alltag zu nehmen. Und in jeder Herausforderung gibt es aus meiner Sicht eine Chance, um etwas Positives daraus zu ziehen. Weil man kann die Situation nicht ändern und man kann sich entweder in dieser versaulen und runterziehen oder man kann eben schauen, was gibt es für eine Chance für mich aus dieser Krise. Genau, das einfach noch zu dem. Denn ich habe für dich wieder ein Interview, es ist das erste Interview, seit ich wieder zurück bin, aus der Mami-Pause und das freut mich sehr, dass es nämlich auch ein Interview ist mit ein bisschen Humor drin, passend zum Interviewgast. Und genau, dass es dich hoffentlich auch ein bisschen zum Lachen bringt. Jetzt muss ich an dieser Stelle auch noch schnell sagen, es tut mir leid, dass meine Tonspur voll nicht so geil ist. das ist etwas, was ich muss akzeptieren muss, weil ich weiss auch nicht, wahrscheinlich habe ich zu lange Pause gehabt oder habe irgendeine Stilldemenz und keine Ahnung, wieso ich so töne, wie ich töne. Zudem hat auch noch die Aufnahme ab und zu unterbrochen. Ich hatte einen dezenten Nervenzusammenbruch, als ich das dann erst im Nachhinein gemerkt habe. Aber hey, ich musste das Interview jetzt einfach ein bisschen ruhen. Und weil ich möchte es natürlich gleich mit euch teilen. Aber das nächste Mal hoffe ich, dass es wieder eine gute Tonqualität auch von meiner Seite hat. Durch das ganze Interview oder durch die ganze Podcast-Folge. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spass mit dem Interview. Du erfährst nämlich nachher gerade, wer es ist. Ich könnte dir das noch nicht verraten. Und wie immer würde es mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst mit deinen Liebsten und weiterempfehlst, genau, dass auch andere ein bisschen schmunzeln können oder einfach unterhalten werden. Und dann würde ich sagen, let's go und viel Spass. Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, dass ich heute den Interviewgast von der Folge vorstelle. Und zwar bei mir hier, der Stefan Büsser. Hoi Stefan.
Hallo Diana, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ich bin ja nicht bei dir. Ja. Es ist ja im Moment extrem Social Distancing. Also für all die, die Folge jetzt im Jahr 2021 hören, zuerst mal Gratulation, du hast es geschafft dort hin. Und zweitens, wir sind mitten in der ganz grossen Corona-Krise. Ihr mögt euch erinnern, das war ein riesiges Thema im März 2020 und machen das Ganze via Skype.
Ah, ja, da sieht man. Falls jetzt jemand nicht wüsst, wer unter dem Namen Stefan Büsser oder wer hinter dem Namen ist, aber er hat sich gerade bewiesen, wie talentiert er ist. Und zwar, ich würde es ja gleich sagen, Comedian, Moderator, ist das die richtige Bezeichnung? Ist das gut für dich?
Ja, das ist völlig in Ordnung. Es sind alles ungeschützte Berufe. Also es kann sich jeder so nennen. Das ist ja das Geile. Du kannst auf der Steuererklärung, wenn du statt arbeitslos schreibst, einfach an einen Journalist und das geht durch, weil das ist kein geschützter Beruf.
Ja, blöd. Aber dann gleich gut. Comedian-Moderator. Kann man so nehmen.
Absolut.
Gut. Also, wie gesagt, denke die meisten in der Schweiz, darf man glaube ich schon so behaupten, die kennen dich oder kennen dem deine Stimme. Und darum, wie gesagt, ist es mir eine grosse Freude. Jetzt, heute reden wir über etwas, wo ich selber überrascht war, als ich gesehen habe, dass du das gemacht hast. Vielleicht geht es ja anderen auch so. Und zwar bist ja du 10 Tage in einem Schweige- und Meditationsretreat gewesen, auch bekannt unter Vipassana. Und als ich das gesehen habe, habe ich wirklich gerade so zweimal hinschauen und so gedacht, weil alle, die meinen Podcast kennen oder mich kennen, die wissen, ich bin ein riesen Fan von Meditieren und so weiter. Darum habe ich gedacht, diese Gelegenheit muss ich nutzen und muss Stefan gerade fragen, ob er mit mir ein bisschen über das möchte reden. Und das hast du zugestimmt. Und darum, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, erzähl doch mal.
wer ist schuld an dem?
Ja, genau. Wie hätte das können so weit kommen?
Wie hätte das können so weit kommen? Ja, eben, also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Den, ja, den Hintergrund können wir ja erzählen. Also wir haben ja mal zusammengearbeitet, genau, bei einem Radiosender. Und ja, ich glaube, die wenigsten, die mich von dort kennen oder auch sonst privat kennen, hätten gesagt, mal der geht sicher mal 10 Tage in ein Schwiegerkloster. Also ich nenne es immer Schwiegerkloster. Ich sage es jetzt auch weiterhin. Es ist natürlich völlig falsch. Es hat weder mit Kloster zu tun, noch ist das irgendeiner Art religiös oder so. Aber es ist so, es umschreibt dann halt gleich mehr oder weniger die Situation. Also du schwiegst und du bist halt gleich wie in einem Kloster, weil eigentlich darfst du gar nichts machen. Außer dich eine Stunde pro Tag draussen bewegen. Aber zu dem kommen wir ja wahrscheinlich noch, um deine Frage zu beantworten. Das hat meine Nachbarn verbrochen. Und zwar haben wir im letzten Sommer ein kleines Nachbarschaftsfest gehabt, wo wirklich das ganze Haus zusammengekommen ist. Und dann haben die von dem erzählt. Und ich habe schon immer mal überlegt, so etwas zu machen. Und ich bin genau gleich naiv gewesen, wie ganz viele, die mir jetzt Mails geschrieben haben. Weisst, ich suche schon lange mal etwas, zum ein bisschen oben runterfahren. Dann musst du dann schreiben, du machst dann in diesen 10 Tagen alles, außer oben runterfahren.
Ja,
dein Geist fährt zwar mega oben runter, aber genau, es ist nicht Wellness, sondern du schaffst während mindestens 11 Stunden pro Tag härtestens an dir und deinem Geist. Und das hat mit runterfahren gar nichts zu tun.
Genau, so ist das. Und was ich ja spannend finde, ist eben, also viele Leute, oder wenn man halt so ein bisschen sonst meditiert, sagen immer also, ja, am besten machst du mal so 3-4 Tage so etwas, aber du hast gedacht, nein, ich mache gerade 10 Tage, gerade Vollgas. aber, ja, wie, ich denke jetzt mal, der Tagesablauf eben, das ist das, wo viele Wunder nimmt, aber wie hast du dich auf die Suche gemacht? Oder, also ist dir wirklich der Ort, wo du warst? Oder wo bist du vielleicht gewesen? Du bist in der Schweiz gewesen, oder?
Genau, ich war im Jura gewesen, also im Berner Jura, in Mont-Soleil heisst das Ganze. Das ist auf einem Hügel oben, sehr abgeschieden. Also man fährt nach der Saint-Imier, heisst das, glaube ich. Eben, das ist so, glaub, noch einer der letzten Orte im Kanton Bern, bevor es dann Welsch wird. Und dann nachher fährt man mit einem Bändli dort rauf. Also auch wenn du jetzt so in der Mitte willst, abbrechen willst, kommst du fast nicht runter. Oder musst laufen. Das ist aber auch sehr unangenehm. Das ist dann doch ein relativ weiter Weg. Das haben sie eigentlich noch schlau gemacht. Ja, dann fährt man dort rauf und es ist dazu auch noch Schnee gewesen und alles und ich musste meinen Koffer dort durchschleppen. Also ich war eigentlich schon fertig gewesen, bevor ich angekommen bin am ersten Tag. Man muss dazu auch noch sagen, es sind eigentlich 12 Tage. Also du hast den Anreisetag am Nachmittag vom sozusagen ersten Tag. Dann heisst es irgendwie ab dem 7. oder so, darf du nicht mehr schwätzen und dann denkst du, easy. Und nachher zählt eigentlich Tag 1 dann erst ab dem nächsten Tag. Und dann sind es wirklich 10 volle Tage und dann hast du nochmal eine Nacht, also bist dann am 12. Tag reist dann eigentlich wieder ab. Man kann das zum einen in der Schweiz machen, dort ist das jetzt wirklich das Zentrum. Es ist aber natürlich eine internationale Lehre, kommt ursprünglich ja auch aus dem Fernöstlichen und ist natürlich dort sehr verbreitet. Also im Nachhinein würde ich sagen, ja, hätte ich es dann vielleicht eher in, ja, weiss jetzt nicht, Indien oder Thailand oder einfach an einem schönen Ort gemacht, nicht gegen Berner Jura, aber dann so ab und zu mal ein bisschen Sonne beim Rausgehen, hätte ich dann schon auch noch easy gefunden. Und ja, das ist meine einzige Ding, die ich jetzt mitnehme. Also wenn ich das wieder mal sollte machen, dann wahrscheinlich an einem Ort, wo ich nachher vielleicht sogar noch ein paar Tage Ferien kann anhängen, um auch wieder ein bisschen retourkommen.
Okay, also hast du wirklich, ja. Hast du wirklich das Gefühl, danke für das, jetzt muss ich es auch noch schneiden. wir haben eine kleine Warnung. Gut, hast du das Gefühl, wirklich das Gefühl, es wäre ein Unterschied, oder weißt du, dass du es wirklich im Ausland gemacht hast? Weil ich habe jetzt gerade so gedacht, um den Leuten zu sagen, ja eben, man kann das auch in der Schweiz machen, weißt du, so von deinem Tagesablauf, wo du jetzt gerne auch darfst erzählen, oder meinst du mehr so eben für nachher noch anhängen? Weil ich glaube, in diesen 10 Tage kommst du ja nicht wirklich, also kommst du überhaupt raus. Oder erzähl doch einfach mal, wie so ein Tag aussieht.
Ja. Ist eine völlig richtige Überlegung von dir. Also ich habe das dann nachher am 10. Tag, am Nachmittag, darfst du wieder schwätzen miteinander. Dann ist das wie aufgehoben. Das ist dann auch ganz, ganz spannend, was mit dir passiert und was mit den Leuten passiert. Und dann habe ich das natürlich dann auch gesagt, ja, nächstes Mal würde ich es gerne Muslim machen, das haben aber ein paar schon gemacht. Und die haben dann gesagt, ja, es bringt dir ja gar nichts, weil du bist ja eh in dem Zentrum inne. Es hat einen Garten, das ist wirklich das Einzige, was du raus kannst. Aber sonst darfst du in dem Sinn das nicht verlassen. Also du kannst nicht ein kleines Dorf spazieren, das geht natürlich nicht. Oder? Man soll wirklich keine Ablenkung haben. Das ist so weit gegangen, dass Sachen, die in Schnee reingeschrieben worden sind, sind sofort wieder von der Leiter nachher weggemacht worden. Also dass wirklich Leute, die einen Schneemann gebaut haben, haben den nachher wieder müssen zerstören, weil eben einfach keine Art der Kommunikation. Von dem her kommt es eigentlich wirklich nicht so darauf an, an welchem Ort, dass man das macht. Und der Tagesablauf, der ist vermutlich ja auch international überall genau gleich. Also der Tag fängt am Morgen um 4 Uhr an. Dann gibt es den ersten Gong, der weckt dich mal. Dann hast du eine halbe Stunde Zeit, um so ein bisschen deine Morgentoilette zu machen. Für mich ist das dann Zeit gewesen, zum Inhalieren. Ich habe ja noch eine Lungenkrankheit und muss wegen dem Morgen und Abend inhalieren. Also ich habe dann mal inhaliert gehabt. Dann um 4:30 sind die ersten 2 Stunden Meditation. Da kannst entweder in die Meditationshalle gehen oder du hast es können im Zimmer machen, was ich meistens gemacht habe und ich gebe es auch zu, oft auch im Blicken, oft auch mit der Konsequenz, dass ich dann doch noch das ein oder andere Mal eingeschlafen bin dabei, aber ich dann gefunden habe, das hilft dem Körper ja sicher auch, also machen wir das so. Dann gibt es Frühstück vom 6:30 bis am 8. Das ist dann meistens halt ein bisschen länger gewesen, damit auch die, die noch nicht können duschen, dann dort noch können duschen oder so. Dann hast du von 8 bis 9 hast du eine Gruppenmeditation gehabt. Nachher hast du von 9 bis 11 wieder individuelle Möglichkeit gehabt, entweder wieder in der Gruppe, in der Halle oben zu meditieren oder wieder selber bei dir auf dem Zimmer. Dann vom 11 bis 12 ist Mittagessen. Nachher vom 12 bis 1 kannst du draussen spazieren oder, wenn es nötig hast, darfst du in dieser Zeit mit dem Lehrer reden. Da hast du einen maximal 10-Minuten-Slot bekommen, wenn du Fragen hast zu der Meditation, wenn du ein Problem gehabt hast, dann hast du das dort sozusagen können gehen, lösen können. Und nachher ist es wieder weitergegangen mit 1,5 Stunden Meditation frei, also im Zimmer oder in der Meditationshalle. Dann hat es wieder eine Gruppenmeditation gegeben von einer Stunde, dann nochmal 1,5 Stunden allein. Dann hat es Nachtessen gegeben von 5 bis 6. Nachher vom 6 bis 7 nochmal eine Gruppenmeditation, alle gemeinsam. Vom 6 bis jetzt muss ich überlegen, doch, ja, vom 6. bis zum, also sind wir jetzt schon beim 7. Nein, warte, genau, sind wir bei 7. oder 6 bis 7 Gruppenmeditation. 7 bis 8 ein Vortrag. Das ist so der Lichtblick vom Tag. Da hast du mal jemanden können zuhören können. Da hast du mal nichts müssen denken. Da hat es wirklich immer einen stündigen Vortrag gegeben, wo man hat können zuhören können, wo es so ein bisschen um die ganze Technik gegangen ist, wo es aber auch ganz viele Geschichten rund um die Vipassana-Meditation und auch sehr viel Buddhistisches dann zu hören gegeben hat. Es hat zwar immer geheißen, es hat nichts mit Religion zu tun, aber für das haben sie den Buddha schon verdammt oft zitiert. Und nachher hat es nochmal gemeinsam eine halbe Stunde meditieren gegeben und von 9 bis 9:30 hätte es nochmal die Möglichkeit gegeben, Fragen an den Lehrer zu stellen, aber im Plenum, also dann vor allen sozusagen. Und um 9:30 ist man im Bett gewesen und spätestens 10 Lichter löschen.
Und wie man rausgehört hat, sehr viel Meditation. Was für eine Überraschung.
Ja, es sind 11 Stunden meditieren pro Tag, wenn du es wirklich konsequent machst. Und da findest du am ersten Tag, das ist noch streng. Und am zweiten denkst du, ja, das schaffe ich nicht.
Genau, und auf das komme ich eigentlich gerade als Nächstes. Jetzt hast du vorher schon meditiert. Ist das etwas gewesen, was du irgendwo ein bisschen schon mal in Berührung gekommen bist oder so gar nicht?
Noch nie in meinem Leben. Nicht eine Minute. Und ich habe mir lange überlegt, ob es ein Vor- oder ein Nachteil war. Ich glaube jetzt schlussendlich, dass es wahrscheinlich fast mehr ein Vorteil war. Es hat dann etwa die Leute gegeben, die gesagt haben, ja, also weißt, am Anfang, wo man noch mit geschwätzt hat, ja, ich kenne die Meditationsart und die und so. Und ich glaube, für die ist es dann schwieriger gewesen, wie die abzustellen. Weil wenn du dir das mal antrainierst, dass du dir ein gewisses Wort sagst, wenn du dich auf den Atem konzentrierst oder wenn du versuchst, den Atem sogar zu regulieren, das ist alles genau nicht das, was Vipassana will, dann ist es wahrscheinlich zuerst mal ein Kampf, wieder das loszuwerden. Von dem her bin ich eigentlich wirklich mit einem Clean Mind dort reingekommen und habe jetzt einfach, glaub, wahrscheinlich etwas vom brutalsten und schwierigsten, was Meditieren angeht, gelernt. Aber haben wir nichts abtrainieren für das.
Mhm. Und jetzt eben, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, von wegen eben am Tag 2 denkst du, ja, schwierig. Und das hat es ja, glaube ich, bei dir auch. Ja, erzähl doch mal von dem Moment, oder was so in deinem Kopf abgegangen ist, so Tag 1, Tag 2.
Also ich bin schon am ersten Tag von diesen 12, wenn man so will, am Abend eingeschlafen und habe gedacht, puh, Ja, also was denke ich jetzt so, weißt du, zum Einschlafen und wie machst du jetzt das? Wie schlafen wir da überhaupt ein? Und du bist auch in einem Dreierzimmer, also es ist jetzt nicht so, dass du ein Luxus-Einzelzimmer mit einem schönen weichen Bett hättest, sondern es ist wirklich ein bisschen massenschlagmässig, wie im Skilager damals oder so. Also das dritte in einem Zimmer mit sehr bescheidener Ausstattung, also einfach sozusagen ein Holzschrank, dort hast du deine Sachen können rein tun, gut ist. Ich habe meinen ganzen Inhalierer und so müssen dort drinnen aufbauen. Das war am Anfang eine grössere Übung, weil es keinen Strom in diesem Zimmer hatte, für was auch. Du gibst ja alles ab, also das Handy musst du nicht aufladen in der Nacht. Du hast ja nichts, also du hast auch keine Bücher dafür mitnehmen, du hast wirklich nichts. Du hast nur dich und deine Gedanken eigentlich 24 Stunden. Und dann habe ich am ersten Abend gedacht, das wird eine Challenge. Dann habe ich den ganzen ersten regulären Tag einfach gemerkt, was für ein unglaublich nervöser Sauhund mein Geist ist. Also du merkst mal, wie viel du ständig am Studieren bist und der Geist, der ist ja immer der ist ja immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Der ist ja nie im Moment. Und das ist ja das, was du versuchst mit der Meditation, den Geist im Moment zu holen. Und dann merkst du mal, wie schwierig das ist und wie deine Gedanken umeinander springen, gerade so besonders am ersten Tag. Und gleichzeitig fängt Meditation an wirken, die einfach macht, dass Sachen in die Ruhe kommen, die du zwar nicht kannst benennen, aber sie kommen einfach Ruhe und sind mühsam. Also es war bei mir wirklich so gewesen, dass ich am ersten Nachmittag bin gegangen laufen, einfach dort in dieser Stunde Mittag. Und habe nur an meinen Hund denken und habe einfach angefangen zu brüllen. Und habe gedacht, also spinne ich, also bin ich jetzt ein Psycho oder was ist mein Problem? Und du kannst dann nicht genau sagen, was es ist. Und ich bin einfach extrem viel traurig gewesen und das ist am zweiten Tag noch viel, viel schlimmer geworden. Und ich bin dann auch zum Lehrer gegangen am Mittag und habe gesagt, ich glaube, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und sagte, ja, was ist das Problem? Und sage, ich sage ständig traurig, ich brülle, wenn ich alleine sage und so. Dann hat er gelächelt und hat gesagt, es ist gut, es wirkt, weitermachen. Und was willst du auf das aber sagen? Also es ist so, ja, da habe ich gesagt, ja, das Problem ist einfach, ich habe das Gefühl, was ist, es wird einem dann auch gesagt, eben, da wird jetzt ein tiefer Einschnitt in den Geist gemacht, das sei wie eine Operation und man könnte dann nicht einfach davonlaufen, das sei gefährlich und so und das kannst du am Anfang wie nicht abschätzen, inwiefern das zutrifft und was es genau mit dir macht. Und dann habe ich gesagt, ich habe einfach ein bisschen Angst, dass wenn ich am 5. oder 6. Tag wirklich merke, ich schaffe es nicht und ich komme nicht, dann habe ich Angst, dass ich mir einen Schaden mache, wenn ich jetzt weitermache. Und dann hat er gesagt, ja, ja. Kommen Sie dann wieder, wenn es so weit ist? Und ich bin kein weiteres Mal gekommen und habe gesagt, ich möchte aufhören. Aber ich wollte aufhören, also jeden Tag bis zum 7. Aber nicht mehr so, dass es gelangt hätte, zum Lehrer zu gehen und sage, ich höre auf.
Okay, also bis zum 7. und nachher ist der Peak. Ist das, nachher ist es abgeflacht, oder ist es in dem Fall genau?
Nein, am 8. am Morgen ist es mir auch wieder scheiße gegangen. Aber am 7. Tag war mein Geburtstag, was eine ganz spezielle Situation war. Ich kann dir eins sagen, worst party crowd ever. Das war ganz, ganz eine miesige Burri-Party. Am Morgen um 4 Uhr geweckt zu werden und am Abend um 8:45 Uhr, am 35. Geburtstag, bin ich im Bett gelegen. Es hat etwa die so absurde Situationen gegeben, wie glaube bei Tag 3 war der Freitagabend, wo ich normalerweise Swiss Music Awards moderiert hätte. Und dann liest du um 8:45 im Bett und denkst, okay, die sind jetzt knapp eine Stunde auf Sendung, eigentlich mit deiner Sendung, ja, für ein Schlusszeichen, wo ich ja zwei freiwillig abgegeben habe, aber gleich. Dann denkst du so, krass, du bist jetzt da und die anderen, ja, machen jetzt eine Party im KKL. Das ist manchmal dann sehr surreal gewesen, so. Wenn du plötzlich bewusst bist, in welcher Situation das du bist. Und ja, mein Geburtstag war sicher speziell gewesen, mit niemandem können zu reden. Dass irgendwie 50 Leute um dich herum sind und keiner weiss, du hast Geburtstag und darfst es auch niemandem sagen. Ich bin dann einfach, dort bin ich auch zum Lehrer am 7. Tag und habe gesagt, ja, ich habe jetzt nicht wirklich eine Frage, aber ich habe einfach wenigstens mit einem Menschen mal wieder reden an meinem Geburtstag. Das hat er dann lustig gefunden und habe sie auch noch gebeten, wo mir ein kleiner gefallen, weil, also mir ist mein Geburtstag jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber für meine Mami weiss ich, ist es sehr schwierig gewesen, dass sie ihren Sohn am Geburtstag nicht hat können erreichen und nicht gewusst hat, wie geht es dem, weil eben sämtlicher Kontakt gegen uns ist natürlich höchst verboten. Da habe ich gesagt, ob sie mir einen Geburtstagswunsch würde dafür und einfach meine Mami anrufen, sagt mir klar, ich darf nicht mit ihr telefonieren, aber dass sie anrufen und ihr einfach sagen, dass alles in Ordnung ist. Und hat dann der Lehrer gesagt, ja, das ist eine herzige Idee, das dürfen sie jetzt ausnahmsweise gerne machen. Und dann hat dann der Zentrumleiter angerufen Und hat mir gesagt, ich tue das sagen, wenn es erledigt ist. Nach 4 Stunden ist er gekommen und sagt, du, ich habe es jetzt etwa 4 Mal probiert. Sie nimmt nicht ab, das Handy ist abgestellt. Und da habe ich gedacht, das ist komisch, das klingt nicht nach meiner Mami. Und da habe ich mir angefangen, Sorgen zu machen. Und dann nachher sagt er, ja, er geht auf Combox geht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also, das macht mir jetzt keine Sorgen, weil es ist wirklich sehr atypisch für sie. Sie hat das Handy eigentlich immer an. Und sowieso, wenn sie jetzt eine Nummer gesehen hätte aus dem Berner Bier, dann hätte sie es sowieso gerade abgenommen. Ja, also, eben, man Nummer mal zeigen, die er gewählt hätte. Und dann hat er mir den Zettel angekippt und da ist meine Nummer drauf gestanden. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das Handy ist abgestellt, aber das ist auch meins. Das ist keine Ahnung, warum wir da die Nummer drauf haben, aber die von meinem Mami wären andere. Und dann haben sie dann nachher die richtige gewählt und sie hat natürlich hohe Freude gehabt.
Ja, das ist wirklich herzig. Mit ihm hast du wenigstens an deinem Geburtstag reden, das ist doch schön. Aber hat es dann einfach jetzt gerade so reingepasst für dich, so beruflich, dass du dann gerade diese Woche ausgesucht hast, oder?
Ja gut, die Kurse sind ja nur etwa alle 3/4 Jahre, glaube ich, in der jeweiligen Sprache. Also ich habe es natürlich auf Deutsch gemacht, Deutsch-Englisch. Also ich behafte mich jetzt nicht auf diese 3/4 Jahre, aber maximal ein halbes Jahr, hätte ich jetzt gesagt, sicher. Und das ist jetzt einfach genau in dieser Zeit gewesen. Und dann habe ich mich entscheiden, mache ich Swiss Music Awards oder mache ich etwas, wo man, also und vor allem die hätte ich ja zum 4. Mal gemacht dann. Und dann habe ich es ja wie gefunden, bin there, done that. Ich glaube, das andere bringt mir fürs Leben mehr langfristig und ich bereue den entscheidenden Sekunden.
Das freut mich natürlich. Und was mich jetzt besonders wundern nimmt, ist, da ich selber doch auch sehr viel mich mit mir und meinem Geist oder wie man immer sagt, auseinandersetzt. Du bist ja jemand, der doch auch eigentlich immer ein bisschen etwas zu sagen hat oder besser gesagt, weiss, was darauf sagen oder...
Also ich sage einfach immer etwas. Ob ich etwas zu sagen habe, ist ja dann nochmal eine andere Diskussion.
Okay, gut, sagen wir es so. Und es ist ja anders gehandhabt oder auch das könnte ich vielleicht ändern in meinem Leben oder hast du so die Erkenntnis gehabt auf ja, irgendeine Art?
Also unser Beruf bringt es natürlich mit sich, dass wir immer Center of Attention sind. All eyes on us und jeder kennt dich, gibt dir die Aufmerksamkeit etc. Ich bin dem Ganzen nie so wirklich verfallen. Also klar, es macht immer etwas mit dir, wenn du das überkommst. Die einen verfallen dem dann ein bisschen mehr und bauen mehr auf dem auf und fallen dann irgendwann, weil das vergeht ja alles. Ich bin mir dem zum Glück immer bewusst gewesen. Also es ist auch so, wo die ganzen Social-Media-Sachen bei mir gekommen sind, ein riesen Hype, mich plötzlich alle gekannt haben, habe ich immer weiter geschafft. Ich habe nie aufgehört, meine normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Berufe wie Radio oder so zu machen, weil ich genau gewusst habe, das andere ist ein Hype. Und auf das wollte ich mich auch nicht zu fest verlassen. Aber es ist natürlich eine Lektion auch in Demut, die du dort überkommst, und zwar on the hard way. Eben gerade, wenn es sonst immer um dich geht, einfach auch wieder mal zu sehen, im Gesetz von der Natur, im ganzen Fluss, wo ständig stattfindet, das ist ja alles immer in Bewegung, bist du so komplett unbedeutend. Das würde, glaube ich, dem einen oder anderen, wo in der Öffentlichkeit steht oder arbeitet, mal gut tun, wieder die Erkenntnis. Aufgrund von dem, eben, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, haben wir ja manchmal ein das Gefühl, wir sagen Center of Attention und extrem wichtig, aber sind wir alle nicht. Und das ist sicher eine Erkenntnis gewesen. Es hat viele Themen angespült, wo ich mir aber lustigerweise immer bewusst gewesen bin. Also es ist jetzt nichts gekommen, was mich überrascht hat. Es ist nichts gekommen, wo ich gedacht habe, ah krass, das Thema ist jetzt irgendwie noch nie aufgekommen bei mir. Sondern ich habe auch gemerkt, ich gehe meine Themen eigentlich direkt an. Ich bin auch unheimlich dankbar gewesen, dass ich nicht wirklich Schweres verarbeiten kann. Also ich glaube, das Schwerste, was es in meinem Leben gibt, ist meine Krankheit. Mit dem Thema setze ich mich allerdings seit Kind auseinander. Da gibt es wie keine offenen Fragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Missbrauch oder so als Kind mal gehabt hätte und so Shit dann muss verarbeiten, weil das ist dann wirklich heftig, oder? Oder auch einfach sonst ein Missbrauch. Da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, dass mir so Zeug im Leben einfach erspart geblieben ist. Da habe ich dann etwas jedem dem Spazieren, wenn ich andere vertieft gesehen habe, denkt, fuck, was muss ich der jetzt noch aufschaffen, oder? Machst du dir auch ein bisschen Sorgen dann teilweise um die anderen? Merkst du auch, die einen nimmt es dann irgendwann? Also einer, der mir in unserem Zimmer war, am 5. Tag, am Abend, wo wir ins Bett sind, plötzlich rumort das und tut und denke, Gott, verdammt, was macht der für einen hohen Lärm? Ich habe meine Europax wieder rausgenommen. Dann ist das sein Zeug am Packen gewesen, oder? Und dann bin ich natürlich kurz ein bisschen erschrocken und dachte, okay, was ist jetzt? Und dann ist klar, in so einem Fall, also fängst du dann an zu schwätzen, weil, also, wenn einer sein Zeug packt, dann kannst du nicht einfach zuschauen und winken. Also, dann haben wir gesagt, ob alles okay ist und dann hat er gesagt, ja, Familiennotfall, er wünscht uns noch ganz viel Glück und so. Und dann haben wir, also der andere, der dann mit mir im Zimmer verblieben ist und ich gefunden, ja, scheiße für ihn, ja, dass er jetzt da muss gehen. Und sind dann geschlafen und haben nachher auch wieder nicht mehr geredet am nächsten Tag. Und am Ende vom Kurs bin ich dann zum Kursleiter und habe gefragt, ja, ob mit dem alles okay sei, also ob er etwas gehört hat wegen der Familie. Und sagte, was wegen der Familie? Ja, der wegen der Familie müssen gehen. Und er hat gesagt, ja, das ist das Wording. Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Er hat abgebrochen, oder? Also, ich muss auch zugeben, in dem Moment, wo er das Zeug gepackt hat, bin ich so unfassbar eifersüchtig gewesen. Ich habe gedacht, wie geil, dass du jetzt darfst gehen. Wirklich, ich habe gedacht, hey, nein. Oh, so geil. Ich will eigentlich auch gerade am liebsten, aber, ja, hast dann nicht gemacht, ja. Also, das ist meine Lektion gewesen eigentlich. Eben, dass sicher viel Demut hast, dir auch mal überlegst, was in meinem Leben passt noch, auch zu der Art von Leben, wo dir dort natürlich vermittelt wird. Wobei ich eben finde, sie sind auch extrem liberal. Also sie sind nicht so, sie sind grundsätzlich natürlich auf Leute ausgelegt, die langfristig die Erleuchtung suchen. Das habe ich für mein Leben aufgegeben. Aber ja, sie sagen dann, nimm mit, was du kannst. Halt dich so gut, wie es geht, an die Regeln. Aber es ist überhaupt nicht sektiererisch oder dass sie finden, du musst jetzt nur noch so leben.
Auch noch kurz eben angesprochen mit dem Nachteil. Das ist ja dann auch, ich nehme es an, das macht für alle Sinn, aber für die das jetzt vielleicht nicht überlegen, aber eben, wie du es erwähnt hast, das hat man ja dann nicht. Das ist abgestellt und ich bin selber auch schon einfach in einem Yoga-Retreat gewesen und habe auch 7 Tage aufs Nachteil verzichtet. Und wie ist jetzt noch so der Teil für dich gewesen? Weil eben, du bist ja wahrscheinlich doch noch viel am Nachteil. Ich wollte jetzt auch nichts unterstellen, aber eins so, das nehme ich jetzt mal so an. Wie war der Teil für dich? Also vor allem, weil an das frage ich mich sehr erinnern, wie war der Teil, wo du es wieder hast können anschalten? Weil das war für mich eigentlich viel der grösste Punkt, wo ich gewusst habe, jetzt könnte ich es wieder anschalten. Und ja, ich zum Beispiel hatte so gar keine Lust und habe am Anfang extrem gemerkt, wie abhängig man von dem Ganzen ist. Wie war das bei dir so gewesen?
Ja, das kann ich 1 zu 1 unterschreiben. Mir hat lustigerweise das Abgeben nicht so Mühe gemacht, weil das im ersten Moment sogar eigentlich fast ein bisschen lustig war, weil ich dachte, das ist jetzt schon absurd, jetzt gebe ich mein Handy irgendwie für 12 Tage ab. Ja, das machst du sonst natürlich überhaupt nicht. Ich habe es dann auch, also ich habe das Handy überhaupt nicht vermisst während diesen 12 Tagen. Wirklich, nicht eine Sekunde. Was mir gefehlt hat, ist können zu kommunizieren mit Freunden und Familie. Also zu wissen, wie es denen geht, denen können zu sagen, wie es mir geht. Das ist das, was mir extrem gefehlt hat. Und mit dem habe ich wahnsinnig zu kämpfen gehabt. Aber weder mit dem Gerät noch mit Social Media, das hat mir beides überhaupt nicht gefehlt. Und das, obwohl es, wie du richtig sagst, ein grosser Teil von meinem Beruf ist und auch ich mein Nachteil wirklich gern habe. Also ich arbeite gerne mit dem. Aber das hat mir lustigerweise wirklich überhaupt nicht gefehlt. Das hat für mich auch ein bisschen gezeigt, dass die Werte, glaube ich, schon immer noch so recht an einem okay Ort sind bei mir. Und nachher habe ich es auch wieder rübergekommen nach 12 Tagen und habe es zuerst mal 4 Stunden nicht angestellt, weil ich wirklich keine Lust hatte. Und wenn ich gewusst hätte, was nachher alles kommt, wenn ich es anstelle, hätte ich es wahrscheinlich jetzt noch ab. Aber dann hätten wir jetzt den Podcast nicht können aufnehmen. Von dem her, nein, ist schon gut, habe ich es wieder angestellt. Man muss dazu auch noch sagen, für die, die jetzt am Anfang auch zugelassen haben, man zeichnet das während der Corona-Krise auf, wo ich in das Retreat reingegangen bin, haben wir den ersten Fall in Neuenburg gehabt. Das ist, glaube ich, einer der ersten überhaupt gewesen, also außerhalb vom Tessin. Und dann habe ich das Handy abgestellt und stelle es 12 Tage später an und du hast das Gefühl, die Apokalypse ist dreimal über die Schweiz hineingezogen und es sind eigentlich alle tot. Wir haben noch einen Witz gemacht, wo wir runter sind mit dem Band und gesagt, was ist, wenn wir die Letzten sind in dieser Zivilisation. Das Lachen ist uns jetzt mittlerweile natürlich auch ein bisschen vergangen. Ja, aber ich bin mega froh, bin ich in dieser Zeit dort oben gewesen. Es hat mir schon mal 12 Tage Sorgen erspart.
wirklich viele Nachrichten und alles drauf kam, was auch immer, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei dir noch ein bisschen grösseres Ausmaß war, eben auch so mit dem Beruflichen. Aber ja, also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Nur schon mal, wenn man nicht meditieren kann, so der Digital Detox, die harte Tour, also das Nadel jemandem abgeben. Und eben, gell, also ihr habt jetzt, nein, du darfst auch nicht schreiben oder etwas aufschreiben, wenn du ins Vipassana gehst, nein. Weil das, ja, das habe ich zum Beispiel gut gefunden, weil ich halt wie, ich habe auch gemerkt, so das Kommunizieren oder so das Erzählen, was, ich so, was bei mir abgeht, habe ich vermisst, aber ich habe es dann halt können aufschreiben im Yoga-Retreat, aber nein. Das kannst du dort auch nicht haben. Ja.
Ja, und ich hätte gerne aufgeschrieben. Also das finde ich ein bisschen dämliche Regel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht natürlich auch darum, eben dort, dass du nicht abgelenkt bist. Wobei ich jetzt finde, eben, da beschäftigst du dich ja mit deinen Gedanken genauso, wie wenn du es einfach würdest denken. Du schreibst es halt einfach auf. Ich denke, es ist in dem Sinne auch eine Sicherheitsmaßnahme, dass man einander nicht Nachrichten schreibt und aufs Bett legt. Weil der Sinn hinter dem Schweigen ist ja nicht, dass die Stille in dem Sinn herrscht, sondern einfach die ganz menschliche Verhaltensweise, dass sich der Mensch vergleicht. Also du würdest dann jeden Abend mit deinem Zimmerpartner darüber reden, ja, hat es bei dir jetzt an dem Ort geküsselt, was hätte sollen während dem Meditieren? Dann sagt er, ja, mega fest, und du sagst, ja, scheiße, bei mir hat es nur am Ellbogen, und denkst dann, du machst etwas falsch und so. Es ist halt nun mal jeder individuell, und wenn du dich dann anfängst zu vergleichen, dann funktioniert natürlich die Methode nicht. Ich hätte es natürlich gerne aufgeschrieben, weil es auch durchaus die eine oder andere eine lustige Situation gegeben hat, wo ich so gefunden habe, das könnte ich dann mal noch für ein Programm brauchen, weil ich habe ein schlechtes Gedächtnis und ich weiss praktisch nichts mehr, was ein bisschen schade ist, weil ja, ich glaube, ich hätte wirklich das eine oder andere dann können brauchen.
Das wäre im Fall jetzt wirklich meine nächste Frage. Gibt es ein Programm vom Stefan Büsser über das Ganze? Weil ich habe das Gefühl, du kennst das schambar lustig. Wirklich, ich habe mir das nur schon vorgestellt, wie du wahrscheinlich die 10 Tage in einem Programm könntest erzählen. Und also ich fände es sicher lustig.
Ja, es ist... Also,
es aber ist, es ist ein bisschen heikel. Es ist sicher sehr heikel, wenn ich mir jetzt gerade auch nicht überlegt habe.
Ja,
aber,
ja, du machst ja natürlich die Leute hässig. Ich habe lustigerweise genau mit dem Lehrer über das geredet. Ich habe ihm gesagt, was ich arbeite. Und dann hat er gesagt, ja, wie ist das mit der Lehre ja, vereinbar? Auf der einen Seite hast du die Dhamma-Lehre, wo es heisst, du darfst niemandem Schaden zufügen, oder? Das ist das oberste Gebot eigentlich. Comedy geht aber immer auf Kosten von jemandem. Mhm. Immer. Sechs Gruppen, sechs einzelne Personen. Es kommt immer jemand dran. Ja? Im besten Fall bist es du selber, aber du kannst auch nicht das Programm nur Witz über dich selber machen. Das ist ein sehr selbstreferenziell. Von dem her habe ich ihm gesagt, ja, wie mache ich das? Und dann hat er gesagt, ja gut, die Frage habe ich jetzt noch keiner gestellt. Aber ja, also es sei sicher, eben, wenn eine böse Absicht dahinter steht, also die Absicht, jemanden zu verletzen oder über jemanden herzuziehen, damit kannst du einen Joke machen, dann sagt das sicher nicht im Sinn von der Lehre. Wenn es aber zur Unterhaltung und Erheiterung von anderen dient, was ihnen ja vielleicht auch ein paar schöne Minuten in einem schwierigen Arbeitsalltag kann besorgen, dann sagt das absolut vereinbar und sogar eigentlich wünschenswert. Ich darf die Leute nicht täuschen, also absichtlich, also sie nicht verleiten zu Sachen, die man nicht machen sollte. Das alles ist aber eigentlich in meinem Programm nie der Fall. Und selbst die Witze, die Leute, die ich Witze über sie mache, die kennen sie und haben sie sozusagen approved. Also von dort her mache ich mir da, was das angeht, eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ist einfach natürlich spannend gewesen für mich, so, mich mit dem auseinanderzusetzen. Jetzt wegen dem Job im SRF habe ich mir wenig Sorgen gemacht. Wir als Öffentlich-Rechtliche dürfen ja sowieso nur liebe Sachen machen. Also von dem her ja, ist das dann für mich klar gewesen. Dort komme ich in kein Problem hinein. Aber nein, es gibt kein Programm zum Thema Meditation. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass im nächsten Programm sicher ein Meditationsteil drin vorkommt, wo natürlich schon die ein oder andere absurde Geschichte kannst erzählen. Auf der anderen Seite, es gibt ganz viele Situationen, wo man ja wie muss erlebt haben, damit der Joke überhaupt lustig ist. Also eine so eine Situation war beim Vortrag am Abend. Es ist ja alles so total ernst durchorganisiert und sehr strahlend. Und du musst zu dieser Zeit dann dort sein, etc. Es hat alles eigentlich sehr eine Ernsthaftigkeit. Und nachher hat mehrfach der DVD-Player nicht richtig funktioniert. Und das sind so Momente, wo es sich vertatscht. Oder wo ich den Gönka, den indischen Guru, das erste Mal gehört habe singen, habe ich gemeint, der hat etwa 7 Promille im Grind. Und habe wirklich fast laut rausgelacht und merke, wie der, der neben mir sitzt in der Meditationshalle, so anfängt. Und ich dachte, nein, fang jetzt nicht an, weil sonst muss ich auch. Und das ist wirklich, also irgendwann gewünscht ich ja total an das und findest es dann auch irgendwann auch schön. Aber wenn du das erste Mal hörst, denkst du, aber hat der gesoffen oder was ist denn sein Problem? Und das sind alles so Situationen, die natürlich auf einer Bühne nur mässig gut kannst erzählen, weil wenn es die Leute nicht erlebt haben, dann verstehen sie es nicht.
Ja, ich nachvollziehe. Also eben in meinem Retreat haben wir einfach von nach und nach bis mit dem Mittag müssen schweigen. Und am Anfang war das aber bei uns wirklich noch so ein bisschen eisgegigeli. Gut, es ist vielleicht auch nicht ganz so, wir sind halt dann vielleicht ein bisschen lockerer, wir schweigen, aber ja, vielleicht eben. Aber ich weiss, es ist wirklich wie so Schulmeidchen. Wenn du nicht reden darfst, findest du alles so, eben so zum Giggeln. Und ja, ja. Ja, also ja, kann ich gut. Könnte ich jetzt gut. Also ich würde sicher lachen, wenn das würde springen.
Also ich bin um lauter Männer herum gewesen, ich kann da sagen, auch das sind Schulmeidchen. Also ich glaube, das ist nicht eine geschlechterspezifische Frage.
Ja, bei euch hat es auch nicht nur Frauen gehabt, das stimmt. Nein, aber ja, gut, also das zu dem. Ich freue mich auf jeden Fall für das neue Programm. Wenn du den bringst, dann denke ich an das Gespräch von uns. Was mich jetzt auch noch unternimmt, ist, so zum langsam auf den Abschluss kommen, nimmst du jetzt das, ist das etwas so dort, oder ist es jetzt, dass du das Gefühl hast, du meditierst jetzt weiterhin oder meditierst du weiterhin? Was nimmst du da so mit?
Also gemäss der Lehre müssen wir ja jeden Tag 2 Stunden meditieren. Das ist in meinem Arbeitsalltag fast ein Ding der Unmöglichkeit. Zusätzlich zum Inhalieren, wo mir sowieso schon 1 Stunde kostet jeden Tag. Dann bist du bei 3 Stunden, wo du nur dafür aufwendest, sozusagen für deine Gesundheit, wenn du so willst. Ich habe es jetzt relativ konsequent angebracht, jeden Tag einfach 1 Stunde zu machen. Und ich finde, das ist auch etwas, was mir extrem gut tut. Ich habe es jetzt gerade eben so in Krisenzeiten extrem gemerkt, gerade wenn du zugeflutet wirst mit Bad News, wie wir das alle im Moment mit durchstehen, dann nachher hast du natürlich ein bisschen Sorgen und da hilft es extrem, wenn du deinem Hirn zwischendurch mal schnell kannst, 1 Stunde Abstand gönnen. Also sie sagen ja auch, wenn du im meditativen Zustand bist, ist es eigentlich wie wenn du nochmal 1 Stunde würdest schlafen.
Also ich kann wirklich jeder meditieren, das sage ich glaube jeder Podcast-Folge. Darum freut es mich auch, dass du das auch so für dich kannst, mitnehmen. Und eben auch gerade, wie du selber schön beschrieben hast, in so einer Zeit, wenn man eben, das ist eben, wenn man eben auch meditiert, wenn es alles gut ist und alles rosig ist, dann kann man eben umso mehr davon profitieren, wenn eine Krisensituation ist und man in dem schon drin ist. Oder Sport, weil nicht erst, wenn man irgendeine Beschwerde hat, sondern am besten macht man es regelmäßig oder jetzt irgendetwas. Und dann, man kann es dann eben anwenden, auch wenn es einem nicht gut geht. Aber für das muss man es halt wie, also muss man, ja, kann man es halt wie immer machen, weil es wirklich extrem viel bringt. Aber das bin ich als Meditationsfan.
Nein, das würde ich 1 zu 1 so unterschreiben. Man muss einfach wissen, also es ist wirklich krass gewesen, am 10. Tag hast du deinen Körper so krass im Griff, da kannst du wirklich fast durch den Körper durchfliessen und verschiedene Stellen im Körper ansteuern und also jetzt vereinfacht gesagt sagen, ich will gerne im vorderen rechten Zehen ein Krüseln und dann konzentrierst du dich drauf und dann geht es 5 Sekunden und dann krüselt der. Also es sind krasse Sachen, die du kannst machen, weil du dann aber auch total in dem Mood drin bist und in dieser Übung drin bist, oder? Jetzt daheim ist das praktisch unmöglich. Also, ich bringe so Arm und Bein bringe ich noch so einigermaßen an, aber alles andere, die Empfindungen, die ich vorher hatte, am Kopf oder Brustbereich oder so, keine Chance mehr. Also, das bringst du nicht mehr an. Aber das haben sie uns auch gesagt, also, das ist ja ganz normal, weil eben dein Geist ist dann wieder natürlich hauptsächlich mit dem Alltag beschäftigt und da müsstest du schon intensiver arbeiten.
Minuten können in das versuchen, hineinzuversetzen, kann das schon helfen. Aber eben, ich denke auch, es ist nicht ganz so realistisch, das anzupeilen eben mit, oder ja, je nachdem, aber so völlig 2 Stunden meditieren und eben so irgendetwas. Man darf eigentlich auch leuchten, es geht eigentlich einfach darum, aus meiner Sicht, dass man den Verstand ein bisschen beruhigen kann. Und gerade in so Situationen wie jetzt, wo man überflutet wird, tut es einfach gut, wenn man irgendwo schnell kann, 10 Minuten noch schon ein Fenster für sich öffnen, wo der Verstand einfach zur Ruhe kann. Und in dem Moment geht nichts so von allen Seiten kommt. Genau.
Ja, das würde ich 1 zu 1 so unterschreiben.
Sehr gut. Ja, also eben, mega toll, dass du das gemacht hast. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch vor, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal.
Ja, es ist auch allen so jetzt aus dem Freundeskreis, wo gesagt haben, oh, das mache ich. Dann habe ich immer gesagt, mach es nicht, du schaffst es nicht. Und dann haben sie gesagt, du glaubst nicht an mich und so. Und natürlich glaube ich an die und sie werden es auch schaffen. Aber ich sage extra jedem, du schaffst es nicht, damit dann jedes Mal, wenn sie abbrechen wollen, sie denken, okay, weißt du was, die beweise ich es, ich ziehe sie jetzt erst recht durch. Und wahrscheinlich schreibe ich jedem Einzelnen, der dann tatsächlich geht, während der Zeit, wo er dort ist, das SMS, das ich von Anfang an gewusst habe, er schafft es. Und toi, toi, toi. Aber das ist also auch eine Empfehlung, die ich auch geben kann. Es gibt auch 3-Tages-Kurs. Also vielleicht startest du mal mit dem, wenn du nachher das Gefühl hast, das ist jetzt erst ein Drittel vom Weg, dann kann ich noch 2-mal gehen. Dann toi, toi, toi. Dann machst du einen 10-Tages-Kurs. Und für all die, die denken, ja, wenn ich es einmal geschafft habe, dann kann ich es auch ein weiteres Mal machen. Ich habe nachher noch 2 Leute heimgefahren und die eine die ist zum 9. Mal an einem 10-Tages-Kurs gewesen. Und da habe ich gesagt, ja gut, aber also, dann laufst du durch, oder? Also das ist ja dann mega easy. Dann sagt sie, nein, es kommt jedes Mal wieder etwas Neues.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht jedes Mal... Eben, dass es kein Selbstläufer ist und dass jedes Mal wieder Sachen aufkommen. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass man vielleicht so ein bisschen mehr reinkommt. Aber ja, genau. Mal schauen, ob du vielleicht auch mal so jetzt mal wirst gehen. Aber für jetzt möchte ich noch zu einem Abschluss kommen. Und zwar frage ich immer jeden Interviewgast, für was er jetzt gerade dankbar ist. Also besser gesagt, für welche 3 Sachen du jetzt gerade dankbar bist.
3 sogar, gut. Ich bin schon froh, jetzt haben wir schon überlegt, etwas, ui. Zuerst mal dafür, dass ich kein Corona habe und gesund bin. Ja, es klingt jetzt mega simpel und wie ein wahnsinnig schlechter Gag, aber ich meine es aus tiefstem Herzen so. Ich bin die letzten 2 Tage mit Symptomen im Bett gelegen und habe wirklich Schiss bekommen, weil eben aufgrund von der Lungenkrankheit wäre ich ein sogenannter Risikopatient. Also es kann dann durchaus grusig werden. Das ist mal Punkt 1. Ich bin dankbar dafür, dass es mir so weit eigentlich gut geht und hoffe, dass es allen anderen, was nicht so gut geht, schnell wieder besser geht. Ich bin zweitens dankbar für meine Freunde und meine Familie. Meine Schwester hat mir heute gerade 2 Tüten voll Esswaren etc. gebracht. Sie ist die Hamsterkäufe macht, aber das völlig zu Recht ist für mich gewesen. Nein, sie hat einfach wirklich das Nötigste für die nächsten paar Tage, damit ich die zuhause kochen kann, gebracht, weil ich halt im Moment einfach wirklich nicht raus sollte. Und zum Dritten bin ich unheimlich dankbar für alles, was ich in meinem Leben bis jetzt durfte machen. Das war übrigens auch eine Erkenntnis während der Meditation. Ich hatte zuerst ein bisschen Schiss, dort hinzugehen und dann denke ich, oh fuck, was ist, wenn du nachher merkst, der ganze Medienscheiß und Comedy, das ist eigentlich gar nicht das, was du willst in deinem Leben. Und dann hast du das Gefühl, man ist dann nachher Strandbar auf Bali gegangen aufmachen. Von dem hatte ich wirklich eine reale Angst gehabt, habe während der Meditation gemerkt, wie unglaublich fest ich diesen Job liebe und wie unglaublich viel es mir gibt, auch anderen eben können ein Lachen zu geben oder ihren Tag zu begleiten und dass der Job durchaus einen Sinn hat, den ich mache, ganz besonders für mich. Und darum bin ich extrem dankbar, dass ich jeden Morgen aufstehe und etwas mache, was ich richtig geil finde.
Ja, danke vielmals, dass du die 3 Sachen mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir sind alle froh, dass du weiterhin möchtest Comedy machen und keine Strandbar in Bali aufmachst, auch wenn das sicher auch etwas Tolles wäre und ich dich dort sicher würde besuchen. Aber wie gesagt, Humor ist wichtig, dass wir lachen können, ist wichtig und darum danke, dass du diesen Job so gut machst. Und ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir das Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir und allen, die zuhören, alles Gute und bleib gesund.
Danke, gleichfalls. Das wünsche ich uns auch sehr.